zum Ende und Abschluss unserer Familienserie Mutig genug, um als Familie Gott zu fürchten, wollen wir noch einmal Epheser Kapitel 6 aufschlagen. Und dort habe ich einen zweiten Teil. Und zwar geht es da um die Gebote für Eltern, deren Kinder geheiligt sind. Und ich lese den Text von Vers 1 bis Vers 4. Und um den vierten Vers geht es dort. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Das haben wir heute schon zweimal gelesen. Also, das ist bedeutungsvoll. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Soweit der Text. Lasst uns noch einmal aufstehen zum Gebet. O unser Gott und Vater, wir sind dankbar dafür, dass wir deinen Willen kennen. Du hast ihn geoffenbart, nicht nur in deinem Sohn und durch deinen Sohn, sondern in deinem Wort. Und dieses dein Wort ist lebendig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist das, was uns überführt, das unsere Gedanken und Herz, unsere Gedanken richtet, unsere Gesinnung. Wir sind so dankbar dafür, dass wir nicht in dieser Welt irgendwelchen Gefühlen oder irgendwelchen Pädagogen oder irgendwelchen schlauen Weisen überlassen sind, sondern deinem Wort. Dein Wort ist Weisheit. Dein Wort ist das, was wir brauchen. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch dein Wort, um deines Namens willen. Rede zu uns. Offenbare du dich uns in deinem herrlichen Wort. Und dir sei die Ehre jetzt in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Nun, wir haben uns in den vergangenen Wochen mit den Rollen und Verantwortung und Aufgaben aller Familienmitglieder beschäftigt. Und ich weiß, einigen war das noch nicht mal lang genug, aber dafür müssen wir ein Seminar halten und die Predigten können wir nicht so lange herauszögern. Aber wir sind als Eltern gegenüber Gott verantwortlich, der uns Kinder gegeben hat. Da, wo Kinder sind, heißt es gemäß Epheser 6, 4, haben wir einen doppelten Auftrag erhalten. Und alle, die keine Kinder haben, müssen diesen Auftrag auch kennen. Denn ihr seid zum einen potenzielle Eltern und zum anderen seid ihr da, um Eltern zu unterstützen. Der Vers 4 enthält für gläubige Eltern zwei Gebote. Erstens sagt der Text uns, was wir nicht tun sollen, nämlich unsere Kinder zum Zorn zu reizen. Und zweitens, positiv ausgedrückt, sagt der Vers 4 uns, worin wir aktiv sein sollen und müssen. Aus beiden Anweisungen geht zunächst einmal, dass wir als gläubige Eltern unsere Kinder nach Gottes Geboten und nach seinen Maßstäben aufziehen sollen. Das ist unser Auftrag. Und hier werden wir als gläubige Eltern direkt angesprochen. Und ihr erinnert euch, ihr Väter, können wir auch mit ihr Eltern übersetzen, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ihr seid als Eltern also nicht nur die biologischen Erzeuger eurer Kinder und gebt euren Kindern nicht nur ein Zuhause und dazu gelegentlich ein paar Tipps für ihr Leben. Nein, Gebote an uns als Eltern zeigen eindeutig und unmissverständlich einen doppelten und bestimmten, einen speziellen Auftrag. Und ich wiederhole es. Erstens sollen wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen, sie nicht dazu anstacheln, wütend zu werden. Und zweitens wird hier betont, sie selbst auf eine bestimmte Art und Weise aufzuziehen. Wir geben diesen Auftrag also nicht einfach ab. Er richtet sich an euch, an euch Eltern. Und deshalb ist es deine Aufgabe als Vater und als Mutter. Und die Gebote bezüglich dieser Aufgabe, Kinder aufzuziehen, ist nicht an die Pädagogen der Eltern gerichtet. Die Aufgabe ist den Eltern übergeben worden. Und das hat sich auch heutzutage nicht geändert. Und das scheint irgendwie zwar einfach zu klingen, das kann jeder verstehen, aber offenbar verstehen viele Eltern häufig die Bedeutung und Verantwortung dieser Gebote nicht. Wir haben uns vor 3 Wochen schon über das erste Gebot relativ ausführlich unterhalten und ich kann heute nicht nochmals darauf eingehen, aber hört gegebenenfalls euch die Audioaufnahme noch einmal an, wenn ihr Teil 1 verpasst habt. Wir konzentrieren uns heute auf das positiv ausgedrückte Gebot, nämlich auf das, was ihr tun sollt. Etwas, was ihr nicht unterlassen dürft. Und ihr erinnert euch, ich sagte beim letzten Mal, das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können, ist das, was wir ihnen vorenthalten. Was ihr nicht tut, das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, es gibt viele Dinge, die man den Kindern auch antun kann, aber das Schlimmste ist das, was wir ihnen nicht antun. Hört also besonders gut zu. Und bei der Aufzucht der eigenen Kinder müssen Eltern unbedingt auf die Anweisung in diesem Vers achten. Der ganze Erziehungsauftrag wird in diesem einen Vers wunderbar und kurz zusammengefasst. Ihr sollt eure Kinder nämlich auf eine bestimmte Art und Weise erziehen, aufziehen. Paulus beschreibt die Aufzucht der Kinder als etwas, was in der Zucht und Ermahnung des Herrn stattfinden soll. Die Beschreibung der Aufzucht ist nicht eine nebensächliche Bemerkung. Das sagt er nicht irgendwie, weil er jetzt nichts mehr zu sagen hat und er sagt, ja, der Brief ist fast zu Ende, ich muss noch ein paar Füllwörter finden. Nein, nein, das ist äußerst wichtig. Aber was bedeutet das nun? Und das erste positive Ausgedrückte ist, zieht sie auf in der Zucht. Und das erste Wort, was Paulus hier mit dem Aufziehen in Verbindung bringt, ist das griechische Wort Paideia. Und das bedeutet, ein Kind mit Disziplin oder Zucht großzuziehen. Und die Schlachter 2000 merkt an, zumindest tut es meine, dass der Begriff Paideia alle Elemente der Kindererziehung umfasst. Das ist Lehre und Unterweisung, Anleitung und Übung, Disziplin und Züchtigung. All das beinhaltet dieses erste griechische Wort. Und es ist Training. Es ist Unterweisung, Lehren. Und auf der Seite des Kindes ist es das Lernen, was Paulus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes mit nur einem einzigen Begriff ausdrückt. Dieses Wort Paideia wird auch in Hebräer Kapitel 12 in den Versen 5 bis 11 verwendet, wo es um die mutmachende und die tröstende Nachricht geht, dass Gott die väterliche Züchtigung und Zurechtweisung für all seine Kinder anwendet. Also nicht nur physische Kinder, sondern auch erwachsene Kinder Gottes. Und der Schreiber des Hebräerbriefes endet den Abschnitt alle mit alle Züchtigung, alle Paideia, das ist dieses Wort, scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Und dann sagt er, danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Das ist der letzte Vers dort, Vers 11. Und das spricht von trainieren. Das Wort bedeutet im Prinzip, jemanden zu trainieren. Und ihr Lieben, Training beinhaltet bekanntlich was? Disziplin. Ohne Disziplin, wenn ich mich nicht aus dem Bett kriege, dann kann ich nicht trainieren. Wenn ich Sport machen will, muss ich aus dem Bett kommen, ich muss mich disziplinieren und loslaufen, wenn ich ein Läufer werden möchte. Es beinhaltet Disziplin und es beinhaltet Zucht. Und ihr Lieben, Training beinhaltet bekanntlich dieses wichtige Element. Und die gerade beendete Olympiade bzw. noch laufende Paralympics in Frankreich, die liefert uns genügend Beispiele für Menschen, die ihr Leben dem Training gewidmet haben, um während der Wettbewerbe eine Medaille in einer bestimmten Disziplin zu gewinnen. Aber hier, in unserem Text, geht es um die Aktivität des Aufziehens. Das ist das Wort Ektrepho. Ektrepho ist das Aufziehen, die Erziehung eurer eigenen Kinder, die Gott euch als Eltern anvertraut hat. Und bei dieser Aufzug ist das Training das wesentliche Element. Es ist einfach nicht wegzudenken. Ohne das Trainieren ist Erziehung keine Erziehung. Und ich versuche euch einmal eine Zusammenfassung der eigentlichen Bedeutung dieses Begriffes Paideia zu geben. Dieser Begriff beinhaltet tatsächlich ein ganzes Konzept. Und dahinter steht der Gedanke, hört gut zu, einer erzwungenen Übereinstimmung des Herzens und des Lebens mit Jahwe und seiner Wahrheit. Ihr habt ganz richtig gehört, es geht um eine erzwungene Übereinstimmung oder Konformität des Herzens, des Lebens mit Jahwe und seiner Wahrheit. Warum erzwungen? Ich sag's euch, weil ein Kind ohne die Zucht sich dem Willen Gottes nie von Natur aus beugen würde. Wenn ihr dem Kind sagt, mach, was es will, was du willst, dann wird es nicht auf die Idee kommen und sagen, oh, ich muss mich disziplinieren. Nein, ihr müsst es in einem gewissen Maß, ich weiß, dieses Wort hört sich nicht schön an, erzwingen, weil das Kind will das nicht. Wie erzwingt man diese Konformität im Herzen eines Kindes? Nun hört sich das schlimm an, dann vielleicht nur, weil wir schon in unserem Denken so verdreht sind. Das ist nicht schlimm. Dieses Erzwingen ist etwas, was Gott vorgeschrieben hat. Es ist genau der Weg, den Gott für die Erziehung unserer Kinder vorschreibt. Und man erreicht diese Übereinstimmung des Herzens, des Inneren des Kindes. Darum geht es. Zum einen durch dessen Bestrafung und auf der anderen Seite durch dessen Belohnung. Da, wo eure Kinder nicht mit Gottes Wahrheit übereinstimmen, die ihr ihnen natürlich nahegelegt habt, gibt es Bestrafung. Das ist notwendig. Auf der Kehrseite aber gibt es für Gehorsam, das heißt für ihre Konformität mit dem Willen Gottes, gibt es Belohnung. Genauso hat Gott mit seinem Volk gehandelt. Und das ist sehr wichtig, denn das Herz des Kindes ist bisher nicht erneuert und deshalb muss es erzwungen werden. Ihr müsst sie also auf diese Weise erziehen, trainieren. Und das ist der wesentliche Teil von dem Erziehen in der Zucht und Disziplin. Trainiert, unterweist und belehrt sie zu einer erzwungenen Konformität ihrer Herzen. Nochmals, das ist eine Konformität, eine Übereinstimmung mit dem Leben, das Gott anordnet, zu dem Jahwe Gott sagt, das ist gut. Und mit den Grundsätzen seines Wortes. Und hier ist eine sehr kleine, aber sehr wichtige Randbemerkung. Achtet bei euren Bemühungen und bei dem Trainieren, ihr seid nämlich sozusagen die Trainer, die Erzieher, achtet besonders darauf, dass ihr der Eigensinnigkeit eines Kindes nicht nachgebt. Lieber Vater, liebe Mutter, bring dein Kind oder deine Kinder unter Kontrolle, solange du das kannst. Das ist extrem wichtig. Liebe Kinder, hört ihr das? Das ist der Auftrag eurer Eltern. Sie sollen euch unter Kontrolle halten. Eure Eltern sind dazu von Gott berufen, euch unter Kontrolle zu bringen. Und Kinder geraten außer Kontrolle. Und ihr als Eltern bringt sie dann zurecht, nicht um euretwillen, sondern um Gottes Auftrag zu erfüllen. Deshalb steht dort dieses kleine, diese beiden Worte am Ende des Satzes, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das Zerbrechen der Eigenwilligkeit eines Kindes ist bei diesem unter Kontrolle bringen der Schlüssel der Erziehung. Und ihr tut das nicht, damit ihr endlich Ruhe habt. Ihr habt so ein quengeliges Kind und ihr wollt endlich Ruhe haben. Das ist nicht der Grund, warum ihr das macht. Ihr macht es auch nicht, damit ihr mit den endlich zur Ruhe gebrachten Kindern in der Nachbarschaft angeben könnt. Und sagt, guck mal, mein Kind, das pariert, das hüpft genau, wie ich es will. Das ist nicht der Grund. Ihr zerbrecht ihre Eigenwilligkeit nicht, damit ihr als Eltern von anderen für euer Werk an euren Kindern bewundert werden könnt. Nein. Ihr tut das erst einmal, weil der Herr es so sagt, und deshalb tut ihr es um seinetwillen, zu seiner Ehre. Denn letztlich sind es seine Kinder. Es sind seine Kinder. Und dabei müsst ihr eure Kinder belehren, dass sie sündhaft sind und dass ihre Eigenwilligkeit eine sündhafte Ausdrucksform ist, die Gott missfällt. Eigenwilligkeit ist ein Verstoß gegen Gott, den Herrn, gegen den Herrn Jesus. Und dafür wird der Herr, ihr lieben Kinder, wenn ihr nicht Buße tut, eines Tages muss der Herr euch für eure Eigenwilligkeit strafen, weil Gott ein gerechter Gott ist. Hört bitte genau zu. Gott muss euch strafen. Ihr lieben Eltern, euch gilt es. Gott wird eure Kinder eines Tages strafen für ihre Eigenwilligkeit. Lehrt sie, dass sie dazu berufen sind, das Gesetz Gottes einzuhalten und zu gehorchen. Was sie aber, wie ihr genau wisst, ohne dessen Gnade und Einwirken in ihrem Herzen niemals tun können. Scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein, oder? Nein, deshalb erzwingen wir diese Konformität. Zeigt ihnen ihre Sünde auf. Denn sie werden jedes Mal zur Verzweiflung kommen und sagen, ich kann das nicht. Theologen sagen, sie sind nicht fähig, nicht zu sündigen. Non posse, non peccare. Nicht möglich, nicht zu sündigen. Sie müssen sündigen, weil sie Sünder sind. Jeder von uns war in der Situation, dass wir sündigen mussten. Wir waren versklavt in unserer Sünde. Es gab nur einen einzigen, der das nicht tat. Jesus Christus. Erklärt euren Kindern, dass nur Gott in der Lage ist, ihre Herzen, eure Herzen, liebe Kinder, Gott allein ist in der Lage, euer Herz zu verändern. Dass er allein euch den Glauben an Christus Jesus verändern kann. Wisst ihr was? Selbst wenn ein gläubiger Cristiano Ronaldo hier sitzen würde und sagen, ich glaube an Jesus. Wisst ihr, was eure Kinder machen würden? Die würden sagen, wow. Und das wär's. Mehr nicht. Ein gläubiger Cristiano Ronaldo, der ist nicht gläubig, keine Angst, ich will hier keine Irrlehre verbreiten, der wird nichts tun, was die Bekehrung eurer Kinder anbetrifft. Was etwas verändert, ist das Evangelium von Jesus Christus, das ihr als Eltern ihnen beibringt. Das kann Gott benutzen, wenn er die Gnade dazu gibt. Nun, das ist so wichtig, dass ihr euren Kindern das erklärt, dass sie nur gehorsam werden können und dass sie das wollen, wenn sie eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und jedes Mal, wenn sie versagen und eure Kinder vielleicht sagen, ich habe es ja versucht, aber es ging nicht, dann habt ihr eine Gelegenheit, ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu präsentieren. Versucht nicht, ihre Bekehrung durch eine ungesunde Art und Weise zu erzwingen. Versucht sie nicht zu manipulieren. Das geht ganz einfach. Ihr könnt euren Kindern sagen, der Himmel hat Straßen aus Gold und es gibt da wunderbares, leckeres Softeis. Und in der Hölle, da wird es so heiß sein, da verbrennst du dich. Wo willst du hin? Und jedes Kind will sofort sagen, ich gehe in den Himmel, ich will dahin. Das ist nicht das Evangelium. Erklärt ihnen das Evangelium. Nicht Manipulation durch irgendwelche emotionalen Dinge, die irgendwo sonst wo geschehen, sondern erklärt ihn genauestens des Evangeliums und macht keine Abkürzung dabei. Das geht nicht. Tut einfach, was Gott sagt. Und wenn sie dann im Kindesalter einen einfachen Glauben bekennen, oh, dann freut euch daran. Dann unterstützt sie und sagt, das ist wunderbar. Geht aber nicht gleich davon aus, dass sie schon früh wiedergeboren sind. Oh ja, mein Kind hat gesagt, ich glaube an Jesus. Jetzt ist er wiedergeboren. Oh, ich brauche nichts mehr tun. Hör nie auf. Erkläre ihnen immer wieder und immer wieder das Evangelium und nimm sie vor allen Dingen immer mit. Da, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Nur Gott weiß, wann ihre wahre Bekehrung stattfindet. Und das kann durchaus im Kindalter sein. Das wissen wir nicht. Ermutigt aber immer jeden Schritt, mit dem sie sich in Richtung Gott bewegen. Entmutigt sie nicht und reizt sie nicht, natürlich nicht, zum Zorn. Und das andere griechische Wort, das war also das erste Paideia, das zweite griechische Wort in Vers 4, das mit dem Aufziehen in Verbindung steht, ist Ermahnung, ist Nuthesia. Es beinhaltet die Vorstellung einer Warnung, die man in das Denken des Kindes bringt. Kinder müssen gewarnt werden. Und das führt uns zu dem zurück, was wir schon zuvor in einer anderen Predigt gesagt haben. Wir müssen unsere Kinder warnen, dass es für ihr Verhalten nicht nur offensichtliche physische Konsequenzen in der Familie geben wird, sondern noch gravierendere Konsequenzen von Gott. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass Sie das wissen. Verankert das in Ihrem Denken. Verankert das Gericht Gottes in Ihrem Denken, aber auf eine richtige Art und Weise. Nicht einer bedrohlich, angstmachenden Art und Weise, ohne dass sie den Rest verstehen. Nicht durch eine emotionale Manipulation, sondern durch Wahrheiten der Schrift. Und während sich das Wort Training oder auch Zucht, Disziplin, ein wenig mehr auf das bezieht, was mit einem Kinde zum Zwecke der Züchtigung getan wird, bezieht sich das Wort Ermahnung mehr auf das, was gesagt wird. Also trainiert sie, das hat mehr mit der Praxis zu tun, aber dann dieses Ermahnen hat mit dem zu tun, was ihr sagt. Ihr unterstützt es mit Worten. Es ist eine verbale Anweisung mit Aussicht auf ein Gericht oder eine Konsequenz. Mit anderen Worten sagt ihr euren Kindern, du musst dies und jenes tun, um Gott zu gefallen. Denn wenn du das andere, das Falsche tust, dann wird es Konsequenzen für dich haben. Es wird immer Konsequenzen für dich im Leben haben. Und das Ganze dient der Erziehung, dem Aufziehen von Kindern. Zieht sie auf. Und sie aufzuerziehen bedeutet, auf diese Weise auf ihr Herz abzuzielen. Nochmals, manchmal verwechseln wir das, dass wir denken, unsere Kinder müssen sich vorbildlich vor allen verhalten, damit jeder sieht, wie toll das ist und damit wir Ruhe haben. Nein, nein, nein. Wir müssen ihr Herz erreichen. Hier geht es nicht lediglich um ein äußeres Verhalten. Versteht die Konformität ihres Verhaltens nicht verkehrt. Es geht um ihr Herz. Mit diesem Gedanken gehen wir einmal zurück zu der Textstelle im Alten Testament, mit der Daniel unsere Serie begonnen hatte. Erinnert ihr euch? 5. Mose 6, ist schon eine Weile her. In 5. Mose Kapitel 6 wollen wir beobachten, dass diese Art der Erziehung, wie Paulus sie in Epheser 6,4 beschreibt und zusammenfasst, schon von Anbeginn den Vorstellungen Jahwes entsprach. Das hat Gott so gemacht. Und es war wunderbar, auch gerade aus 5. Mose 28 zu lesen. Gott sagt, wenn ihr gehorcht, werdet ihr gesegnet sein. Wenn ihr nicht gehorcht, dann werdet ihr verflucht sein. Es hat Konsequenzen, wie ihr handelt. Und wir sehen das heute an dem Volk Israel, an den Kindern Gottes, an diesem Volk Gottes, wie Gott mit ihnen umgeht. Er züchtigt sie und sie kennen ihn nicht. Und wir wollen dort in 5. Mose 6 erkennen, dass es um das Herz geht. In 5. Mose 6 seht ihr einige sehr wichtige Hinweise auf, zur Aufzucht von Kindern. 5. Mose 6 ist sogar tatsächlich ein Kapitel mit Anweisungen für Eltern. In Vers 7 geht es darum, Gottes Worte sorgfältig den Kindern einzuschärfen. Und es geht um Anweisungen für Familien. An späteren Stellen desselben Kapitels wird wiederholt Bezug genommen auf die Unterweisung von Söhnen bzw. Kindern. Wenn ihr sie also aufzieht, dann belehrt und unterweist ihr sie. Und das geht deutlich aus diesem Kapitel hervor. Die Frage ist dabei nur, was ihr sie lehren sollt. Lass uns in Vers 4 beginnen. Kapitel 6 und Vers 4. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und die erste Sache, die ihr euren Kindern beibringt, ist, dass sie Jahwe als den wahren Gott anerkennen. Ihr als hörende Eltern bringt euren Kindern damit bei, dass er allein souverän ist, dass Jahwe der einzige Gott ist, den es anzuerkennen gilt. Und das ist die oberste, die höchste Priorität, die erste Sache. Das gibt euch genug Material für die ganze Kindheit hindurch. Ihr könnt so viel über Gott lehren. Lehrt sie über Gott. Zweitens, Vers 5 lehrt sie, Jahwe zu lieben. Und da heißt es, und du sollst Jahwe, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist die zweite Grundlage, das zweite wichtige Prinzip bei der Aufzucht von Kindern, die Liebe zu Jahwe. Drittens, in Vers 6, lehrt Jahwe gehorsam zu sein. Heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Das ist, er hat diesen selben Nachdruck, den wir auch in Epheser 6 sehen. In der Zucht, das ist auch etwas Strammes, das ist etwas Diszipliniertes, das ist etwas Ermahnendes. Mit Zucht und Ermahnung, das ist Nachdruck dahinter. Einschärfen sollt ihr sie. Lehrt sie über Jahwe Gott, lehrt sie Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit all ihrer Kraft zu lieben. Und lehrt sie Gott, gehorsam zu sein, all seinen Geboten gehorsam zu sein. Schärft das ihnen ein. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Und sie werden merken, oh, ich kann das nicht, ich verfehle. Genau, das ist der Punkt, warum wir einen Retter brauchen. Das natürliche Mensch, auch wenn du keine Beziehung zu Jesus Christus hast, kannst du nicht aufhören zu sündigen. Du kannst nicht aufhören. Als Kinder Gottes sind wir befähigt dazu aufzuhören und trotzdem sündigen wir noch. Also schärft es ihnen ein. Und das geht auch aus dem vierten Punkt hervor. Viertens, lehrt sie, eurem Beispiel zu folgen. Da ist in Vers 7, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf den Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Anders ausgedrückt, zeigt ihr euren Kindern durch das ständige Reden und Einschärfen der Worte Gottes, dass euch zu jedem Zeitpunkt in eurem Leben, in allen Lebenserfahrungen, immer das Wort des lebendigen Gottes bestimmt und ihr deshalb danach lebt und auch davon redet. Lasst sie sehen, dass euer Leben von göttlicher Wahrheit beherrscht wird. Lasst eure Kinder erkennen, dass das ganze Leben ein Klassenzimmer ist. Also bestimmte Dinge lernt man in der Schule, aber die Familie, das Zuhause ist ein Klassenzimmer, um sie in der Lehre Gottes zu unterweisen. Und dabei ist jeder Anlass im Leben eine Gelegenheit, um sie über unseren Gott zu belehren. Jede Erfahrung im Leben ist eine Gelegenheit, um sie auf den Himmel aufmerksam zu machen. Alles, was ihnen widerfährt, ist ein Weg, der sie in die Schrift führt. Zeigt es ihnen. Und dann gemäß Vers 8 und 9 ist es zudem unverzichtbar bei der Kindererziehung, sie immer wieder an diese Wahrheiten zu erinnern. Wir wissen, Erinnerung brauchen wir alle. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie an den wahren und den lebendigen Gott zu erinnern. Das ist der Punkt. Und daran, Gott gehorsam zu sein und eurem Vorbild zu folgen. Wie tut man das gemäß dieser Textstelle? Da heißt es, und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und auf deine Tore schreiben. Und das kann man wörtlich so machen, sicherlich. Könnt ihr hingehen und ein Poster bestellen mit Bibelversen. Wunderbar, das ist immer eine gute Erinnerung, wenn man sowas sieht vor sich. Aber das soll letztlich nur bedeuten, dass ihr sich ständig daran erinnern sollt. Die ganze Zeit immer wieder daran erinnern, Gott ist derjenige, der unser Leben bestimmt. Und das soll ständig in euren Gedanken sein, damit es auch in die Gedanken eurer Kinder kommt. Ihr sollt diese Gebote stets zur Hand haben und auf die Türpfosten eures Hauses schreiben und auf die Tore, damit ihr daran denkt. Und dann auch eure Kinder immer wieder an die Wahrheit Gottes erinnert und ihr sie auf diese Art und Weise auch zur Wahrheit leiten könnt. Und dann zeigt uns der Text noch eine weitere Sache, die ihr sie lehren müsst. Lehrt sie sich von ihrer Umwelt in Acht zu nehmen und dabei Gott nicht zu vergessen. Das geht mit der Erinnerung nochmal einher. Aber schaut mal in Vers 10, da heißt es, wenn dich nun Jahwe, dein Gott, in das Land bringen wird, in dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Das heißt, wenn sie eine sehr fortschrittliche Zivilisation übernehmen, die bereits etabliert ist, nämlich Weinberge und Ölberge heißt es da, die du nicht gepflanzt hast und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, Jahwe zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Eben, das ist mir in den letzten Jahren so wichtig geworden. Warnt eure Kinder. Und es ist so interessant, nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament ist voll von Warnung. Gott warnt uns immer wieder durch den Herrn Jesus Christus und durch seine Diener. Warnt, wenn sie in die Welt hinausziehen und beginnen, alles zu sehen, was es dort gibt und beginnen, Dinge zu berühren und zu schmecken und zu fühlen, ja, dann zu erforschen, dann lehrt sie. Und warnt sie, Jahwe Gott nicht zu vergessen. Wisst ihr, Kinder sind vom Herzen aus töricht. Und die Torheit muss ihnen ausgetrieben werden. Und dafür seid ihr da. Das ist äußerst wichtig. Lehrt sie über Jahwe, den wahren Gott. Lehrt sie, ihn aus ganzem Herzen zu lieben, aus ganzer Seele und mit all ihrer Kraft. Lehrt sie, ihm zu gehorchen. Lehrt sie, eurem Vorbild zu folgen. Zeigt ihnen, das ganze Leben ist ein Klassenzimmer. Ihr Leben erinnert sie ständig an diese Dinge, die nicht nur für sie kostbar sein werden, sondern die für euch kostbar sind. Und lehrt sie, sich von der Welt in Acht zu nehmen und Jahwe nicht zu vergessen. Nun, mit dieser Kenntnis kehren wir nur noch einmal ganz kurz zu Epheser 6 zurück und kommen mit einer gewichtigen und äußerst praktischen Frage langsam zum Ende. Drittens wollen wir sehen, praktische Schritte, damit du den Geboten Gottes als Elternteil gerecht werden kannst. Ich möchte dir ein paar äußerst praktische Dinge geben, die, wo du vielleicht denkst, so einfach sind. Wisst ihr was? Kindererziehung ist eine einfache Angelegenheit, nicht schwer zu verstehen. Sie ist Herausforderung in der Umsetzung, weil wir selbst gegen unsere eigene Faulheit manchmal kämpfen, gegen unsere eigene Sündhaftigkeit, aber es ist nicht schwierig. Und hier sind ein paar ganz praktische Tipps. Ich habe gerade gesagt, wir unterrichten unsere Kinder. Worüber? Über Gott. Was setzt das voraus? Dass du Gott kennst. Du musst Gott kennen. Kannst du deinen Kindern theologische Weisheiten und Wahrheiten, kannst du sie ihnen beibringen? Kannst du deinem Kind erklären, was es heißt, Heilsgewissheit zu haben? Kannst du ihnen erklären, was es heißt, Jesus kommt wieder und wir werden entrückt werden? Oder kannst du ihnen erklären, was die Bibel lehrt? Nun, um das zu können, hier sind ein paar praktische Dinge. Erstens, schreibt es euch auf. Seid ihr bereit? Lies die Bibel. Boah, was eine fundamentale Wahrheit. Lies die Bibel. Ihr glaubt nicht, wie viele Bibeln zu Hause in den Schränken stehen, die nicht gelesen werden. Das ist eine Tragödie. Wir als Eltern und ihr als Eltern müsst eure Bibeln lesen. Naja, dadurch kann ich sie ja nicht kennenlernen. Nein, das ist ja auch noch nicht alles. Ich fange ja nur erstmal mit dem Lesen an. Ihr müsst eure Bibeln lesen. Und ich gebe es euch einfach mal ganz praktisch auf. Wie viel lest ihr in der Bibel? Einmal ein Vers irgendwo, sucht ihr irgendwas nach und findet irgendwo raus, oh ja toll, tatsächlich, mach wieder die Bibel zu. Nein, stellt euch doch mal den Wecker und lest mal für 20 Minuten einfach durch die Bibel durch. Macht es jeden Tag. Und wenn du sagst, das ist ja aber wenig, dann mach mehr, wenn du so gut lesen kannst. Aber fang mit 20 Minuten jeden Tag an. Lies die Bibel. Und ich frage dich, liest du die Bibel? Und wenn du nicht die Bibel liest, dann kennst du Gott nicht und du kannst ihn nie richtig kennenlernen. Das ist der erste fundamentale Schritt. Wenn du deine Kinder unterrichten willst, musst du Gott selbst kennen und du willst ihn dir vorausgehen. Wie willst du deinen Kindern sagen, lies die Bibel, wenn du selber nicht die Bibel liest? Das ist Heuchelei. Zweitens, wirst du sagen, ja, erstens, das Bibellesen, das reicht mir nicht aus. Wenn ich 20 Minuten habe, dann kann ich ja keine Fragen lösen. Gut. Zweitens, studiere die Bibel. Studiere die Bibel. Wie studiere ich die Bibel? Nimm dir Zeit, setz dir den Wecker, 20 Minuten oder bis du deine Problemlösung gelöst hast. Und dann studierst du den Text. Dann findest du raus, warum steht das hier? Warum hat er das so gesagt? Und da gibt es bestimmte Hilfen, die wir zur... Da gibt es zum Beispiel eine Bibel, ich könnte eine vorschlagen. Die Studienbibel, wie wäre das? Stellt ihr vor, ihr würdet alles lesen, was hier in der Studienbibel steht. Ihr werdet ein paar solche Köpfe, werdet ihr. Und hoffentlich auch eure Herzen. Wir müssen die Bibel studieren. Wir wollen unseren Gott kennen. Das ist nicht so irgendwo, wir lesen in der Zeitung von unserem Gott. Da steht nichts über ihn. Wir müssen die Bibel studieren. Jetzt haben wir also 20 Minuten gelesen. Und 20 Minuten in der Bibel studiert, jeden Tag. Es sind schon 40 Minuten. Da sagst du, ich habe keine Zeit dafür. Entschuldige, was hast du nicht? Ich habe keine Zeit. Du hast keine Zeit für Gott? Dann stimmt irgendwas in deinem Leben nicht. Dann tu sofort Buße. Sag, Herr, ich habe mein eigenes Leben geführt. Ich bin der Eigenwillige. Ich habe zwar eigenwillige Kinder, aber ich bin der Eigenwillige. Ich muss Buße tun. Und meine Kinder, die erkennen sofort, wenn ich eigenwillig bin. Setz dich hin, studier die Bibel. Frag dich, wo wurde der Brief geschrieben, wenn es im Neuen Testament ist? Warum wurde er geschrieben? Wer sind die Adressaten? Und ihr wisst was, in der Studienbibel, da habt ihr eine Einleitung. Da wird euch gesagt, wann der Brief geschrieben wird, an wen er geschrieben wird. Das ist wunderbar, wenn ihr das alles lest, dann werdet ihr bald ein Bibellexikon sein. Und ihr könnt euren Kindern das beibringen, was ihr ihnen beibringen sollt. Nun, das sind sehr, ich weiß nicht, ob wir das am Ende der Predigt noch hinkriegen. Was war das Erste? Das Erste war, lies die Bibel. Das Zweite, studiert die Bibel. Und ich betone das extra so, weil das ist so klar eigentlich. Und ihr sagt, ah, ist doch logisch. Aber ich muss es trotzdem nochmal sagen. weil wir das oft nicht tun. Ich weiß, wie das ist. Manchmal steht die Bibel da und wir lesen nicht da drin. Wir hören eine Predigt. Oh, ich habe eine tolle Predigt im Internet gefunden. Aber wir lesen die Bibel nicht. Bitte lies die Bibel und studiere die Bibel. Wenn du weiterkommen willst in deinem Glaubensleben und wenn du deinen Kindern etwas sagen willst und sie belehren willst, dann musst du erst wissen, was die Bibel sagt. Nun kann es sein, dass du das alles tust. Und das ist wunderbar. Ich finde es toll, wenn ihr das macht. Dann gibt es etwas, was ihr trotzdem wissen müsst. Das ist nicht nur alles in eurer Hand. Und ihr könnt all diese Dinge tun, so wie der Herr selbst, Jahwe selbst, sein Volk großgezogen hat. Und zu Jahwe konnte man nicht sagen, oh, Herr, du hast das vergessen in der Kindheit dieser Kinder zu machen. Du hättest noch das sollen. Du hättest noch dieses Programm durchmachen lassen sollen. Wisst ihr was? Das Volk Israel fiel von Jahwe ab, obwohl Jahwe alles richtig gemacht hat. Und das zeigt euch was? Die Abhängigkeit von Gott. Deshalb bete für deine Kinder. Das ist das Dritte. Drei Dinge. Wenn du heute nicht viel mit nach Hause nimmst und sagst, ja, ich habe das Erste nicht richtig verstanden, dann lies die Bibel, studiere die Bibel, bete für deine Kinder. Flehe Gott an, dass er eingreifen wird. Und wisst ihr was, das ist gut so. Wir können unsere Kinder nicht dahin bringen, wo wir sie wollen, haben wollen. Wir können es in einem gewissen Maße in der Erziehung, wir können ihnen Gehorsam beibringen, aber nicht wir können nur einen erzwungenen Gehorsam beibringen, nicht einen freiwilligen. Und dafür muss ein Kind gerettet werden und deshalb betet für eure Kinder. Und ich weiß, viele von euch tun das. Und gebt nicht auf, hört nicht auf. Gerade wenn es so aussieht, dass ihr keine Hoffnung mehr habt, dass eure Kinder wirklich abdriften. Und das tut uns auch allen leid, dass es so ist, hört nicht auf zu beten. Und wir haben bereits vor der Geburt unserer Kinder angefangen, für unsere Kinder zu beten. Und das könnt ihr. Ihr könnt beten, Herr, rette du, erbarme du dich. Hier ist meine Machtlosigkeit, meine Schwäche. Ich kann nichts tun. Du musst helfen. Ihr Lieben, das ist dein Auftrag und der ist nicht lang. Ihr habt gesehen, Paulus drückt es in diesem einen Vers zusammen. Er zieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu seiner Ehre. Und wenn sie nicht das machen, was Gott sagt, dann tut ihr wenigstens, was Gott sagt. Gott kommt mit euren Kindern zum Ziel, das Ziel, das er sich gesetzt hat. Dessen sind wir uns gewiss. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Gabe von der Kinder, die du auch schenkst. Herr, auch wir können keine Kinder bestellen. Kinder sind immer eine Gabe Gottes. Auch wenn der ungläubige Mensch denkt, ha, das sind meine Kinder. Nein, du hast diese Kinder gewollt. Kinder sind nicht eine Laune der Natur, nicht aus einer leidenschaftlichen Beziehung entstanden, sondern du bist derjenige, der die Menschen von vor Grundlegung der Welt an kennt. Oh, das macht uns so getrost, denn du bist die rechte Adresse. Danke für deine Anweisung für uns als Eltern, dass wir nicht hilflos sind. Herr, wir sind nur oft selbstsündig. Hilf, dass wir uns reinigen, dass wir dir gehorsam sind, dass wir bereit sind, umzukehren und zu sagen, Herr, das will ich tun, was du sagst. Hilf du meiner Schwäche, meiner Sünde. Hilf du mit dem Kampf in der Sünde, in dem ich stehe. Hilf du mir, als Sieger hervorzugehen. Hilf du meinen Kindern beizubringen, was du gesagt hast. Hilf du mir zunächst einmal, mich selbst zu ernähren an deinem Wort, dich selbst kennenzulernen, alles dran zu setzen und nicht zu meinen, ich kenne dich schon oder weil ich den richtigen Knopf im Internet drücken kann und eine Predigt anhören kann. O Herr, hilf uns allen, dein Wort zu lesen, es gewissenhaft zu lesen, es zu studieren und in der Abhängigkeit von dir zu leben. Das bitte ich für uns als Eltern, als solche, die Eltern sind und noch Eltern werden, dass wir das berücksichtigen in jeder Hinsicht. Und auch alle, die keine Kinder haben, danke dafür, dass du uns Geschwister geschenkt hast, die hinter uns stehen, die uns den Rücken stärken, uns ermutigen, uns manchmal sogar Aufgaben abnehmen diesbezüglich. Dir sei die Ehre dafür. Du machst alles richtig. Danke für dein klares Wort. Anbetung sei dir dafür. In Jesu Namen. Amen.